Ja, also ich muss halt eigentlich gar nicht mehr wirklich predigen, weil was wir heute erleben, ist wirklich besonders. Also als ich den Martin vorhin aus dem Augenwinkel gesehen habe, konnte ich es wirklich kaum glauben. Das berührt wirklich mein Herz. Einfach, ich will euch sagen, das ist einfach, was wir hier sind. Das ist nicht nur, okay, man ist irgendwie eine einzelne Person und man hat halt mal einen netten Gottesdienst miteinander und geht dann wieder nach Hause und jeder macht sein Ding, sondern das sind wirklich Menschen, die auch im Herzen miteinander verbunden sind. Und es ist einfach dieser Punkt irgendwie, man hat sich so lange gewünscht, einfach mal so ein Wunder zu erleben und einfach dieses, wir glauben zutiefst, dass Gott heilt, dass Gott alle Dinge möglich sind, auch in unserem Heute. Und manchmal hat man aber trotzdem so dieses Gefühl, okay, warum passiert es nicht? Und einfach zu sehen und Gott handelt und wirklich mit Martin, dass Martin lebt, das ist mehr als ein Wunder. Das ist mehr als ein Wunder. Und dass wir das als Gemeinde, als Familie miteinander erleben können, das berührt wirklich mein Herz. Und ja, Gott, ich will dir dafür Danke sagen. Ich will dir Danke sagen, dass wir das erleben dürfen, dass du so viel höher bist, als wir denken. Und ich will dich auch um Vergebung bitten, wo wir dir so oft nicht zugetraut haben, dass du wirklich dieser Gott bist, der Wunder tut. Und ich bete, dass das, was jetzt im Moment beginnt, dass das weitergeht. Ich bete wirklich, dass du deine Wunder ausgießt über uns, dass du Gebete erhörst, dass du Dinge wahrmachst, die sich schon lange erwünscht worden sind, Herr. Ich bete, dass wirklich dein Geist über uns kommt, dass du wirkst unter uns und dass wirklich die Dinge passieren, von der wir in der Bibel lesen können. Danke, dass deine Bibel so voll ist von Abenteuern und von Wundern und wir wollen wirklich sehen, wie das in unserem Heute wieder neu lebendig wird. Amen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Eine Predigtreihe, die für uns ganz besonders wichtig ist. Und zwar haben wir die Predigtreihe Herzschlag genannt. Wer es nicht weiß, unsere Gemeinde heißt ja Herzstück. Da bietet sich das an, okay, bleiben wir mal in dem Herzthema und wir nennen jetzt die Predigtreihe Herzschlag. Warum nennen wir die Predigtreihe so? Wir wollen uns gerne in den nächsten 4 Wochen mit Themen beschäftigen, für die uns als Gemeinde wirklich, wo wir sagen, dafür schlägt unser Herz. Das ist uns wichtig, dafür stehen wir und wir wissen einfach, okay, in den letzten Wochen und Monaten sind immer wieder auch neue Leute mit dazugekommen und es ist einfach manchmal gut auch so zu sehen, okay, das ist das, was der Gemeinde wirklich wichtig ist und genau, wir haben einfach 4 Themen, die auf keinen Fall alles abdecken, aber wo wir einfach gemerkt haben, das ist die Sehnsucht in unserem Herzen, was wir miteinander leben wollen. Und genau, und da will ich euch einfach gern mit reinnehmen. Das Thema, mit dem wir beginnen wollen, ich habe schon gedacht, naja, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn auch Leute heute kommen, die nicht ganz so mit Gott gehen, ist es vielleicht gleich ein bisschen ein krasses Thema, aber mir war es wichtig, mit diesem Thema zu beginnen und vielleicht kann es auch bei dem einen oder anderen auch neue Spuren hinterlassen, und zwar Gottes Gegenwart. Es geht uns heute um Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist etwas, wo wir sagen, wir wünschen uns als Gemeinde, dass das hier ein Ort ist, wo sich Gottes Gegenwart mehr und mehr ausbreiten kann. Im 2. Korinther 6, Vers 16 steht, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott sprach. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und im Kolosser 3, die Verse 15 bis 17 steht, und der Friede Gottes, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir können hier davon lesen, dass Gott gesagt hat, ich will unter meinem Volk leben. Und der Heilige Geist wurde in der Apostelgeschichte über die ersten Christen ausgeschüttet und seitdem ist dieses, wo Jesus gesagt hat, ich will euch den Heiligen Geist wirklich senden. Und der Heilige Geist lebt in jedem Menschen, der sagt, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich will dir mein volles Leben zur Verfügung stellen. Und wir alle können sozusagen Gottes Gegenwart begegnen. Und wir sind als Gemeinschaft zusammengerufen, wo wir eben miteinander durch Psalmen, durch Lobgesänge, durch unsere Ermutigung, Ermahnung und so weiter und so fort, wo wir Gott begegnen können und wo er mehr und mehr Raum in unserem Leben gewinnen kann. Früher war das so, dass die Juden, nicht die Christen, in den Tempel gehen mussten, um Gott zu begegnen. Und heute durch Jesus können wir Gott überall begegnen. Das ist nicht nur hier auf dieses Gebäude beschränkt. Das ist nicht nur auf die lutherische Kirche oder auf die katholische Kirche. Ja, da kann auch Gottesgeist sein. Das ist nicht auf solche Gebäude beschränkt, sondern wir können im Auto, auf Arbeit, wenn wir auf Toilette sitzen, in unserer Gebetskammer, wo auch immer, wir können Gottes Gegenwart begegnen. Und was ich spannend finde in diesen beiden Versen, dass es aber Gott nicht nur darum geht, dass wir unseren individuellen Glauben leben, was total wichtig ist, dass wir diese Zeiten haben, wo wir alleine mit ihm sind, wo wir seine Gegenwart erleben, aber er spricht von einer Wir-Form oder von ihr oder ich will unter euch leben. Ihr seid der Tempel. Gott geht es immer darum, um alle Christen, dass wir sagen, wir gehören wirklich zusammen. Und es gibt immer wieder diesen Vers, der mir da so wichtig wird, dass da, wo zwei oder drei sich versammeln, wo Jesus sagt, bin ich mitten unter ihnen. Gott zeigt sich eben besonders im Wir. Und auch wenn das im Individuellen möglich ist, geht es mir eben heute besonders um uns als Gemeinde, um uns als Gemeinschaft. Und auch wenn man jetzt davon ausgehen könnte, dass man sagt, na ja, aber Gemeinde und Gottes Gegenwart, das gehört doch eigentlich automatisch zusammen, muss ich euch heute leider sagen, dass es nicht immer so der Fall ist. Dass nicht immer Gottes Gegenwart da ist. Dass wir uns auch wirklich auf Wege befinden können, wo wir sagen, okay Gott, wir wollen eben nicht deinen Weg irgendwie gehen. Und dass es nicht immer heißt, dass nur weil wir als Christen zusammenkommen, dass Gott eben mitten unter uns ist. Ich will euch gerne aufzeigen, wie wir Gott begegnen können und was mir für dieses Thema besonders wichtig geworden ist. Mein zweiter Punkt heute, ein Leben ohne Gottes Gegenwart ist sinnlos. In der Bibel lesen wir von Mose. Und Mose war jemand, der die Gegenwart Gottes ganz besonders erlebt hat. Und Mose war davon überzeugt, dass es ohne der Gegenwart Gottes in seinem Leben, dass sein Leben keinen Sinn macht. Dass es keinen Sinn macht, irgendeine Entscheidung zu treffen, irgendetwas zu unternehmen. Im 2. Mose 33, 15 bis 16 lesen wir, Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben? Wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Mose hat ganz klar gesagt, Herr, wenn deine Gegenwart nicht mit mir ist, dann gehe ich nirgendwo hin. Ich unternehme keinen einzigen Schritt, solange ich mir nicht sicher bin, dass du mit mir bist. Mose wusste ganz genau, dass die Gegenwart Gottes das Besondere im Volk Israel war, dass das den Unterschied gemacht hat zu allen anderen Völkern. Ihm war das egal, wie andere gekämpft haben, welche Strategien sie hatten, was sie für ein Wissen hatten. Er wusste, das ist mir alles egal. Mir geht es um die Gegenwart Gottes. Ich weiß, dass wenn Gott mit uns ist, dann stehe ich auf der richtigen Seite. Und Gott sprach schon vorher, aber auch nochmal hinterher, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Und nach diesem, was wir vorher gelesen haben, sagt er auch, okay, weil du das von mir bittest, ich verspreche dir, ich werde mit dir sein. Was für eine Zusage. Das Hebräische für Wort in diesem Vers, das beschreibt eine ganz entspannte, eine ganz stille Ruhe. Und Gott gab damit zu verstehen, egal mit welchen Feinden du zu kämpfen hast oder mit welchen Anfechtungen du konfrontiert wirst, du wirst immer in mir eine stille Ruhe finden. Du kannst immer zur Ruhe kommen bei mir. Stellt euch mal vor, diese Gegenwart Gottes, wo wir so eine stille Ruhe finden können. Wenn wir diese stille Ruhe in unseren Gemeinden haben, in unserem persönlichen Leben, dann muss man nicht mehr miteinander streiten, dann muss ich mich nicht länger sorgen, dann muss ich nicht länger Angst haben oder unruhig werden. Wir können wirklich durch die Bibel hinweg lesen, dass da, wo Menschen zusammengekommen sind, wo sie miteinander Gottes Gegenwart gesucht haben, dass Gott sich immer dazugestellt hat, dass er immer Klarheit gegeben hat und dass er es war, der die Einheit untereinander gebracht hat. Das Schöne ist aber, das gilt nicht nur für uns als Gemeinde, sondern das gilt eben auch ganz besonders für unser persönliches Leben. Weißt du, dass Gott dir ein Leben geben will, was von Frieden und was von Gelassenheit geprägt ist? Ich meine, wie sehr wünschen wir uns das? Frieden in unseren Beziehungen, Gelassenheit in unseren offenen Fragen, wo wir noch nicht wissen, wo geht unser Leben hin? Und Gott sagt, das kann ich dir geben. Ich bin dazu da, um dich damit zu beschenken. Und ich will euch gerne mal ein paar Bibelstellen aus dem Alten Testament geben, wo solche Männer Gottes beschrieben werden, die eben ganz besonders diese Gegenwart Gottes in ihrem Leben getragen haben. Es gab zum Beispiel Abraham, und da wird davon geredet, dass die Könige von seiner Umgebung zu ihm kamen, die nicht an Gott geglaubt haben, und zu ihm gesagt haben, hey, ich will gern mit dir einen Vertrag schließen, dass wir wirklich so miteinander stehen, weil ich sehe, Gott wirkt in deinem Leben und auf deinem Leben ist ein ganz besonderer Segen und ich möchte gerne mit dir im Frieden leben, weil du was ganz Besonderes hast. Oder wir können davon lesen bei Josua, dass kein Feind ihm widerstehen kann, wenn Gottes Gegenwart mit ihm ist. Und wir haben das vorhin auch bei Letizia, bei dem Vers gehört. Bei Josua ist es, wo Gott sagt, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Und dann gibt's diese spannende Geschichte von Gideon, wo Gott sagt, hey Gideon, du bist mein tapferer Krieger. Du bist stark und mutig. Geh du voran und rette Israel. Und die Bibel beschreibt aber Gideon eigentlich als totalen Feigling. Wie kann denn dann Gott sagen, hey, du bist stark und tapfer? Und der Herr wollte einfach zeigen, jeder Mensch ist zu allem ausgestattet. Es ist dir alles möglich. Du kannst alles tun, wenn meine Gegenwart mit dir ist. Und Gott sucht sich besonders oft solche Menschen heraus, weil er zeigen will, ich bin so groß, dass mir diese Dinge möglich sind. Und Gott warnte auch Jeremia davor, dass sich das ganze Volk gegen ihn wenden wird und dass seine Prophetien abgelehnt werden. Doch er hat ihm versprochen, sie werden dich nicht bezwingen. Es spielt keine Rolle, wenn sich das ganze Land gegen dich wendet, Jeremia. Alles, worauf es ankommt, ist, dass meine Gegenwart mit dir ist. Sei gewiss, ich bin mit dir. Und diese Beispiele in der Bibel, das sind nicht irgendwie irgendwelche Geschichten, die wir lesen können und sagen können, ja, ist ja ganz schön, sondern sie sollen uns ermutigen, dass das genau für uns heute gilt und dass sich auch Gottes Gegenwart ganz besonders in unserem Leben zeigen möchte. Es gibt aber eine Bedingung, um Gottes Gegenwart zu erleben und darüber möchte ich jetzt gerne sprechen. Diese Bedingung können wir in 2. Chronik 15 finden und im Kapitel davor wird beschrieben, dass König Asa die Armeen Israels zu einem großen Sieg verholfen hat über das millionenstarke Heer Äthiopien. Also die Armee von Israel, die war ganz klein und dagegenüber war ein riesiges Heer mit Millionen von Menschen. Und Asa sah, Gottes Gegenwart war es, die eben den Feind vertrieben hat. Wir können dann lesen in 2. Chronik 14, 10 bis 11. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass sie flohen. Und dann können wir davon lesen, dass eben das Volk Israel kehrt zurück nach Jerusalem und dort begegnet ihnen ein Prophet. Die Propheten waren oft die haben ein Wort von Gott bekommen und sind dann eben gesandt worden, oftmals zu den Regierenden, die eben viel zu sagen hatten und die haben ihnen eine Botschaft von Gott weitergegeben. Und der Prophet sagt zu diesem Asa, da zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da unterwies und ohne Weisung. Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus- und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Mir geht es hier um diesen Punkt, dass Gott sagt, Wenn du mich suchst, wenn du dich mir nahst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Und darin liegt das Geheimnis, um der Gegenwart Gottes in unserem Leben zu begegnen. Der Herr machte Asa unmissverständlich klar, vergiss nie, wie du diesen Sieg errungen hast. Du hast mich von ganzem Herzen gesucht, du hast dich mir ganz hingegeben, als du in Schwierigkeiten warst, und meine Gegenwart allein war es, die den Feind in die Schlucht geschlagen hat. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Das hebräische Wort für finden heißt Matza, und das drückt aus, seine Gegenwart kommt, um zu befähigen und um zu segnen. Nochmal, seine Gegenwart kommt, um zu befähigen und zu segnen. Ich finde es einen wahnsinnig tollen Zuspruch. Gott sagt zu dir, ich will in dein Leben kommen, ich will dich mit meiner Gegenwart erfüllen und ich werde dich befähigen, um die Dinge zu tun, die du tun sollst. Das sind eben befähigen, heißt die Berge, wo du denkst, ich weiß überhaupt nicht, wo es in meinem Leben weiter, wo es hingehen soll, die großen Fragen, die großen Sorgen. Und er sagt, und ich werde dich segnen, ich werde mit dir sein und du wirst zum Sieg kommen. Und nach der Bibel soll es eben wirklich unser wichtigstes Anliegen sein, seine Nähe zu suchen. Und im 1. Samuel lesen wir von einer ganz spannenden Begebenheit, in der es um einen Hohepriester geht, und dieser Hohepriester war eben wirklich dafür da, um einfach Gott zu hören, um seine Wege zu gehen, aber irgendwas ist in seinem Leben passiert, und dann kam eben auch mal wieder ein Prophet zu ihm und er sagte zu ihm, Eli, du bist nachlässig geworden und gleichgültig geworden. Und der Herr hat schon zu dir gesprochen, okay, du sollst wirklich gewarnt sein, Sünde und Kompromisse einzugehen, weil damals war das Problem, er hatte zwei Söhne und die zwei Söhne, die haben von dem Opferfleisch gegessen, was sie nicht tun durften. Und Gott hat diesen Eli schon gewarnt, hier pass auf, die tun hier Dinge, die mir nicht gefallen. Und dann kommt eben dieser Prophet mit der Botschaft, 1. Samuel 2, 29 bis 30, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da vor mir eingehen. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir, sondern wer mich ehrt, den will auch ich ehren, wer mich aber verachtet, der soll wieder verachtet werden. Und wir können hier an dieser Stelle lesen, dass Eli eben größere Angst davor hatte, seine Söhne zurechtzuweisen, und ihm war eben das Ansehen bei seinen Söhnen wichtiger als bei Gott. Und da können wir auch in Sprüche lesen, so Menschenfurcht bringt dich zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Und das ist so ein wichtiger Punkt, das ist irgendwie im Wesen Gottes, und mit Jesus sehen wir dann diese Geschichte, die noch weitergeht. Gott geht uns nach und Gott will uns begegnen und er will uns immer wieder führen und auf den richtigen Weg bringen. Jesus sagt, ich habe so einen Schmerz darüber, dass die Menschen nicht auf meinen Wegen gegangen sind, wo Gott sagt, okay, ich gebe das Wertvollste, was ich habe, ich gebe Jesus, damit die Menschen immer wieder umkehren können und in meine Gegenwart kommen. Und wenn wir Jesus nicht hätten, dann wäre es uns nicht möglich, in diese Gegenwart zu treten. Und ich will das immer wieder sagen, wirklich, wir sehen hier auch das Kreuz. Jesus ist für dich gestorben, weil er dich liebt und weil er dir jeden Tag aufs Neue einen Neuanfang schenken möchte. Aber manchmal verpassen wir es in unserem Leben, dass wir das Kreuz brauchen. Weil ganz schnell denken wir von uns, ach, wir sind doch ganz nette Leute, wir kriegen doch unser Leben recht gut irgendwie hin. Und plötzlich werden wir so in unserem Alltag unabhängig von Gott und wir ziehen einfach so unser Ding durch. Aber ich möchte euch heute wieder neu einladen, euch beständig bewusst zu machen, dass dieses Kreuz uns immer wieder einen Neuanfang schenkt. Zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in jeden Bereich meines Lebens. Ich will dir mein Leben geben und ich will dir neu begegnen. Und er sagt, hey, wenn du mich suchst, dann werde ich mich finden lassen. Ich hatte so eine Situation vor 2 Wochen, das war ganz spannend. Mich hat eine ziemlich große Frage umgetrieben, wo ich schon länger irgendwie gebetet habe, irgendwie Gott nicht so richtig gehört habe, ist mir irgendwie, ich nicht wusste, okay, was soll ich für eine Entscheidung treffen, was ist irgendwie dran? Und es war einfach jetzt eine längere Zeit, wo ich auch Gott das immer wieder hingelegt habe und gesagt habe, okay Gott, wie dieser Mose, wenn du da nicht drin bist, wenn du das nicht willst, dann mache ich das nicht. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, manchmal war ich schon so unterwegs, ich habe einfach Sachen gemacht und am Ende war es super anstrengend und irgendwie nicht gut. Man hat einfach gemerkt, okay, du tust hier Dinge aus deiner Kraft, da liegt irgendwie kein Segen drin. Und ich habe gesagt, okay Gott, ich leg dir das hin. Und dann hatte ich an einem Morgen, das war der Tag, wo ich zu Hause war, hatte ich einfach Zeit. Ich habe so ein bisschen, manchmal mag ich das einfach mit meiner Gitarre ein bisschen zu spielen, Lobpreis zu machen. Und mit einmal kam mir so ein Lied so in meinen Kopf, wo ich gemerkt habe, okay, und das singe ich jetzt über mich. Und ich habe gemerkt in diesem Lied, wie Gott zu mir redet und wie er mir eine Lüge in meinem Leben bewusst macht, unter der ich stehe und die ich lebe und die mich tatsächlich von Gott trennt. Und diese Lüge war mir überhaupt nicht bewusst. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieser Lüge glaube. Aber in dem Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat, Sarah, guck mal, da und da, habe ich angefangen, mir hat's wirklich Tränen in die Augen geschossen. Das ist bei mir immer ganz stark, wenn ich Gottes Gegenwart erlebe, so tschsch. Das ist wirklich nicht aus Trauer, sondern einfach, weil ich merke, boah, Gott ist gerade da und der zeigt mir was auf. Und ich bin echt jemand, ich freue mich, wenn Gott mir Dinge aufzeigt, weil ich dann merke, okay, ich kann damit arbeiten, ich kann damit in einen Prozess gehen. Und dann bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Gott, es tut mir so leid, dass ich so über dich gedacht habe und dass ich dieser Lüge mehr Raum in meinem Leben gegeben habe als dir. Und das war total cool, ich habe das auch noch nicht oft so erlebt. Plötzlich hatte ich genau einen Plan vor mir, wie das ging, so klack, 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 wo ich wusste, und diese Entscheidungen muss ich treffen und so soll das aussehen. Und innerhalb von 5 Minuten hatte ich alle Fragen beantwortet, wo ich, glaube ich, sonst ewig gebraucht hätte. Und es war so eine tolle Begegnung, wo ich gemerkt habe, und seine Gegenwart war in meinem Zuhause da und er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Mein dritter Punkt, wie können wir in Gottes Gegenwart treten? Und da möchte ich euch gerne 3 Schritte geben, wie wir in Gottes Gegenwart treten können. Der erste Punkt ist, Gott zu loben. Und das ist auch der Grund, warum Lobpreis in unserer Gemeinde einen ganz wichtigen Raum einnimmt und warum wir auch mit Lobpreis immer und immer wieder starten. Vielleicht sagst du von dir, naja, Lobpreis ist jetzt nicht so mein Ding, kann ich irgendwie nicht so viel damit anfangen. Ich mag es nicht zu singen und überhaupt und mit den Liedern und blablabla. Ich will dir heute sagen, warum wir das machen. Wir beginnen unsere Gottesdienste immer mit Lobpreis, weil wir unseren Blick weglegen wollen von uns und hinblicken wollen auf Jesus. Ich habe was ganz Cooles gehört über jemanden, wie der am Morgen seinen Tag mit Gott beginnt. Der hat gesagt, ich fange erstmal an, Bibel zu lesen, weil mir ist es wichtiger zu hören, was Gott zu mir sagen will, als das, was ich immer alles sagen will. Das fand ich cool, weil ich manchmal denke, mit was mache ich denn jetzt? Beten, Bibel lesen? Und sozusagen, ja, wie cool ist das? Ich lege erstmal alles zur Seite und ich sage, okay Gott, es ist mir wichtiger, was du mir erstmal zu sagen hast. Und es ist mir wichtiger, das ist egal, in welchen Umständen ich gerade stehe. Ich bin hier, weil ich wegen dir hier bin, weil ich dir begegnen will und nicht wegen irgendwelchen anderen Dingen. Mein Herz sehnt sich nach dir und ich will auf dich blicken. Im Psalm 100, Vers 4 steht, gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihn, lobt seinen Namen. Wir treten mit dem Herzen voller Dankbarkeit ein in Gottes Gegenwart. Mit einem grimmigen Herzen ist es wahnsinnig schwer, Gott zu begegnen. Aber wenn wir uns entscheiden, sagen, Gott, ich danke dir, auch wenn mein Leben gerade total schlimm aussieht, aber ich danke dir, du bist treu und du bist da und unser Herz wird sich weiten und wir werden Gott sehen können. Und Johannes 10, Vers 9 steht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also Jesus ist die Tür, die für uns aufgeht. Und Weide, das heißt, wir sitzen auf einer wunderschönen Wiese, wo Frieden ist, wo wir uns an Jesus freuen können, wo wir Zeit haben dürfen mit ihm. Jesus ist unser Tor zum Himmel, wo wir zum Himmel Zugang haben. Der zweite Punkt, wie wir in Gottes Gegenwart treten können, ist Versöhnung mit Gott. In Hebräer 10, 19 bis 22 steht, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Das ist wichtig. Der Hebräerbrief erläutert das Ganze. Für die Menschen im Alten Testament war das wahnsinnig schwer, Zugang zu Gottes Heiligtum zu haben. Das waren nur ganz Einzelne, die ganz wichtige Reinigungsrituale durchlaufen mussten, um dort hineinzutreten. Aber Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch. euch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis daher noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also im Alten Testament ist das, was wir hier auch mit dem Kreuz haben, war das eben dieser Brandopferaltar, wo man eben erstmal ein Opfer gebracht hat. Aber Jesus sagt, hey, durch mich habt ihr freien Zugang. Und dieses Kreuz steht eben für die Versöhnung mit Gott. Aber das Tolle ist und das Wichtige ist, in unserem Leben brauchen wir immer wieder auch die Buße, weil wir eben auch immer wieder uns in Dinge hineinbegeben, die uns wegziehen von Gott. Mein Leben braucht lebenslang Bereinigung und Befreiung von meiner Sünde. Und Sünde kann man eben auch, weil Sünde ist immer so ein frommes Wort, was fängt man denn mit Sünde an? Sünde kann man mit Zielverfehlung übersetzen. Ich tue eben schlechte Dinge, die ich nicht tun soll, oder aber ich tue auch nicht die Dinge, die ich tun soll. Es heißt ganz schlicht, ich bin Gott gegenüber nicht gehorsam. Wenn ich eben sage, okay, Gott, dir soll mein ganzes Leben gehören, aber am Ende gehört ihm nicht jeder Bereich in meinem Leben. Wir waren fern von Gott, aber durch Jesus dürfen wir Zugang zu ihm bekommen. Und das Wichtige, was auch Paulus immer wieder beschreibt, dass in uns ein Kampf tobt zwischen unserem Fleisch und unserem Geist. Ich erkläre euch das mal, weil das sind ja immer solche frommen Begriffe. Okay, was heißt es, es tobt ein Kampf in uns? Das ist zum Beispiel, ich liege im Streit mit jemandem und mein Fleisch sagt mir in dem Moment, das kann ich der Person einfach nicht verzeihen. Das ist einfach zu heftig und es ist eher so, du hasst die Person, du bist wütend auf die Person und du sagst, ah, die kann mir gestohlen bleiben. Und da ist so dieses, du merkst, da wuchert was in dir, wo du sagst, ich will mich streiten. Und das ist das, was dein Fleisch will. Aber wenn du in Gottes Gegenwart trittst und sagst, okay Gott, ich will gern deine Perspektive bekommen, wie gehst du da rein, hilf mir, dann wird Gott dir helfen und sagen, hey, vergib dieser Person und segne sie. Das ist etwas, was du im Fleisch nie tun würdest, aber Gott hilft dir, deinen größten Feind zu lieben und zu segnen und zu vergeben. Ein anderes Beispiel ist, du kommst nach Hause, bist total erledigt, hast gerade richtig viel Stress auf Arbeit und du tust eben Dinge, die nicht gut sind. Zum Beispiel, du sagst, okay, meine einzige Rettung ist der Alkohol am Abend. Ohne Alkohol geht es nicht. Ich sage überhaupt nichts gegen Alkohol. Aber dieses, wenn ich sage, das ist jetzt die Lösung für mein Problem. Ich brauche den Alkohol, um in meinem Leben runterzufahren. Und du unterlässt eigentlich das, was Gott sagt, was viel wichtiger ist, nämlich komm zu mir und werf deine ganzen Lasten auf mich. Ich möchte mich um dich kümmern. Und das ist einfach der Punkt, so hart wie es klingt, aber wir neigen eben in unserem Leben und da gehören wir alle mit da rein, eher dazu, uns von Gott wegzubewegen, als zu ihm hin. Und deshalb müssen wir immer wieder zu ihm zurückkehren, um einfach zu sagen, okay Gott, und was ist denn wirklich das, was ich jetzt tun soll? Der dritte Punkt, Gottes Gegenwart reinigt und heiligt uns von innen heraus. Wenn du in die Gegenwart Gottes trittst, dann ist er es, der dich von innen heraus reinigt und heiligt. Es geht immer wieder darum, Menschen in Gottes Gegenwart zu führen, weil in Gottes Gegenwart verliert die Sünde ihre Macht. Und das ist genauso ein Prozess, der ein Leben lang andauert. Gottes Gegenwart und Heiligung, das geht Hand in Hand zusammen. Und das stellen wir uns oftmals sehr, sehr anstrengend vor. Und ich will das heute nochmal klar machen. Du musst nicht heilig werden, um Gottes Gegenwart zu begegnen. Jesus liebt die Sünder. Das Tolle ist aber, dass jede Begegnung mit Jesus in dir Spuren hinterlassen wird. Jesus hatte kein Problem mit solchen Menschen. Er hat es geliebt, mit diesen Menschen zusammen sein. Aber es gab immer eine Begegnung und die hat was verändert. Und ich wünsche mir von Herzen, dass Jesus für euch nicht nur eine Theorie im Kopf ist, nicht nur ein gelerntes Wissen, sondern eine echte Begegnung immer und immer wieder. Und so können wir zum Beispiel lesen, dass Jesus zu diesem Zachäus gegangen ist, der ein Zolleinnehmer war und der Leute um ihr Geld betrogen hat. Und die haben alle gesagt, wie kann der denn nur da reingehen? Und Jesus geht zu ihm und er hat Gemeinschaft mit ihm. Und hinterher sagt der Zöllner einfach aus dieser Begegnung heraus, oh, was ich gemacht habe, das war wirklich falsch. Ich will all das, wo ich Leute betrogen habe, ich will das 10-fach zurückerstatten und will das gut machen, was ich falsch gemacht habe. Durch Jesus dürfen wir in seine Gegenwart treten und diese darf uns verändern. In Römer 12, Vers 1 steht, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was Gott hiermit sagt, ist, ich möchte, dass du mir dein ganzes Leben gibst. Alles. Denn das ist ein wohlgefälliges Opfer. Daran hat Gott Freude. Wenn wir einfach sagen, ich gehe da zum Gottesdienst, weil das nett ist, dann besuchen wir einfach ein Event. Und leider leben wir sehr oft in diesem Denken, naja, ich gehe halt irgendwo hin, ich höre mir gerne was an, ich habe gerne gute Zeit und gehe wieder nach Hause. Aber gehen wir denn tatsächlich mit dieser Herzenseinstellung auch hier in den Gottesdienst? Gott, ich lege dir wieder mein ganzes Leben zur Verfügung. Ich erlaube dir, dass du in mir wirken darfst. Ich erlaube dir, dass du Dinge nehmen darfst, die mir vielleicht total wichtig sind, weil ich weiß, du bist das Wichtigste in meinem Leben und du hast gute Wege für mich. Mein letzter Punkt heute ist, was bewirkt diese Gegenwart in unserem Leben? Mein erster Punkt, wir können Gott schauen. In Hebräer 12, 14 bis 15 steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Gott sagt, hey, ich möchte, dass du im Frieden lebst mit jedem. Und ich möchte, dass du dich heiligen lässt, dass du dich verändern lässt. Und dann sage ich dir zu, du wirst mich sehen. Gott möchte, dass wir ihn sehen können. Und es ist sein Herzenswunsch, dass wir dieses Geschenk nicht verpassen und wegwerfen, sondern dass wir dieses annehmen. Der zweite Punkt, was Gottes Gegenwart in unserem Leben bewirkt, er stillt unseren Mangel. Wir können in Matthäus lesen, wie Jesus in den Tempel gegangen ist und wie dort ganz viele waren, die eben Sachen verkauft haben. Da war ganz großer Lärm. Und wir können in dieser Bibelstelle lesen, wie Jesus wütend wurde und all die Tische umgeschmissen hat und alle rausgetrieben hat. Und dieser Bibeltext wird oft genommen, seht ihr, Jesus war auch cholerisch, der hatte auch Wut. Aber ich möchte heute noch mal einen anderen Punkt betonen. Diese Tempelreinigung, die war ein Akt von Anbetung. Denn er hat alles rausgehauen, was die Menschen von Gott getrennt hat. Was uns ablenkt, was wie ein Dieb ist. Und er hat gesagt, hey, dieser Ort gehört Gott. Und er hat diesen Ort gereinigt. Und das ist eben auch eine Definition von Heiligkeit. Ich mache reinen Tisch in meinem Leben, damit er mir auftischen kann. Im Psalm 23 lesen wir, wie wirklich gesagt wird, ich decke einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich will dir gute Gaben geben, inmitten von Schwierigkeiten. Aber bist du bereit, das zu nehmen, was ich für dich habe? Oder ist unser Tisch voll mit ganz viel Mist, der uns eigentlich ablenkt von Gottes Gegenwart? Er möchte dich beschenken. Gottes Gegenwart ist es auch, was uns heilt und befreit. In Lukas 4, Vers 18 lesen wir, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Was ist das für eine wahnsinnig tolle Bibelstelle? Das ist das, was Gottes Gegenwart tut. Es heilt Menschen, es befreit Menschen. Menschen, die in Gefangenschaft sind, die kommen plötzlich wieder frei. Die Blinden können plötzlich sehen. Die Unterdrückten, die es irgendwie am schwersten haben, die kommen zur Freiheit. Da, wo Hoffnungslosigkeit war, ist wieder Hoffnung. Und dort finden Menschen das neue Leben. Und das ist unser Traum von Gemeinde, dass sich seine Gegenwart mehr und mehr ausbreiten kann und dass tatsächlich, wenn auch Menschen hier an diesen Ort kommen, dass sie Gott zutiefst begegnen, dass sie wirklich frei werden, dass sie wirklich eine Begegnung haben mit diesem großen Gott, der Mensch geworden ist, um in einer Beziehung mit uns zu leben. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und deshalb ist es eben unser Herz, unsere Augen auf ihn zu richten und ihn zu anbeten. Und deshalb sagen wir auch, hey, wir wollen miteinander ins Gebet gehen, um wirklich auch diese Dinge vom Himmel herabzubeten, damit er wirklich das tut, was ihm gefällt. Und deshalb bieten wir eben auch wirklich jetzt neu auch Seelsorge an, um Menschen zu dienen, damit wirklich Fesseln gelöst werden, dass da, wo sie merken, ich komme in meinem Leben nicht weiter, dass ihnen ein Weg durch die Wüste gebahnt wird und sie wieder in das neue Land hineinkommen, was Gott für sie hat. Im Lukas-Evangelium, damit möchte ich gerne schließen, lesen wir von einer Begebenheit, wo drei Jünger mit Jesus auf einen Berg steigen. Und man nennt diesen Berg, Berg der Verklärung, weil dort plötzlich Gottes Herrlichkeit, es war richtig massiv da. Und die haben dann sogar wie, also Mose und Elia gesehen, die so sich mit Jesus unterhalten haben. Und es soll ein ganz, also Gottes Gegenwart war wirklich richtig massiv da. Und die Jünger haben sich so wohl gefühlt, dass sie zu Jesus gesagt haben, du, hier will ich am liebsten immer bleiben. Hier ist es toll. Ich will eigentlich nicht wieder zurück in meinem Leben. Lass uns doch hier Hütten bauen. Und Jesus ist ganz klar und ganz ruhig und er geht mit den Jüngern wieder hinab zu den Menschen. Und damit möchte ich gerne schließen, weil wenn wir nur bei der Gegenwart Gottes stehen bleiben, verpassen wir was. Gott will nicht dir diese Gegenwart nur geben, damit, also das liebt er, um dich zu beschenken, aber er will, dass du diese Gegenwart, auch das, was Gott in deinem Leben verändert und tut, dass du das wieder mitnimmst in dein Leben hinein, wieder runter. Ich finde es auch hier so schön mit dem Berg, dass du wieder von dem Berg runterfährst in das Leben, zu den Menschen, zu den Nöten, zu den Sorgen und dass du dort das wieder weitergibst, was Gott in deinem Leben tut und dass auch diese Menschen Gott erleben. Viele Menschen werden wir nicht hierher bekommen und es sollte auch nicht unser Ziel sein. Hauptsache, es kommen viele Menschen hierhin. Unser Auftrag ist es, mit ganzem Herzen an die Plätze zu gehen, wo Gott dich hingestellt hat, um Segen zu bringen, um Hoffnung zu bringen, um wirklich zu sagen, okay Gott, ich nehme das an, ich bin dein Kind und ich werde dir nachfolgen und ich will den Menschen Gutes tun, mit denen du uns zusammengestellt hast. Das ist mein Herzensanliegen. Es wird auch in den nächsten Wochen da mit anderen Themen weitergehen, aber für uns ist es wichtig, wir wollen auf Gott hören. Und manchmal verhören wir uns auch, das kann gut sein, aber Jesus gibt uns immer wieder die Einladung, du darfst umkehren. Und wir wollen wirklich sagen, okay, Heiliger Geist, du bist an diesem Ort willkommen, um zu wirken, wie es dir gefällt. Diese Gemeinde gehört dir, dir allein. Und wir wollen diese Gemeinde dir wirklich unterstellen. So, Heiliger Geist, so beten wir wirklich, dass du dich mit deiner Gegenwart ausbreitest. So bete ich, dass Menschen, die hierher kommen, dir begegnen und dass Menschen, die hierher kommen, dass du sie aufrichtest von den Schweren ihres Alltages und dass sie ihren Blick auf dich richten können, dass sie dir begegnen können und dass du ihr Leben neu machst, dass du Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandelst und dass du da, wo Menschen noch gefangen sind, wo sie nicht weiterkommen, dass du sie in deine Freiheit führst. Amen.